Meine heutige Gesprächspartnerin ist Christiane Wiemann von der Eventagentur East End in Hamburg.
Straße gäbe es irgendwo eine Instanz, die sagt, hier die und die Flächen werden jetzt frei. Das belebt natürlich die Innenstadt auch. Das Konzept muss entsprechend aber natürlich auch stimmen. Wenn es nur das reine, ich mache auf, baller die Produkte rein und bloß schnell verkaufen, dann nicht. Wenn es aber ein aus einem Erlebnis herauskommt, dann macht es das angenehm und auch attraktiver. Und vor allen Dingen darf man nicht vergessen, dass auch die Vermarktungspakete oder dieses Kommunikationskonzept, was gefahren wird, sei es jetzt über PR oder Owned Media etc., natürlich auch eine Bekanntheit und auch eine Sichtbarkeit, Frequenz bringt. So. Und auch natürlich, wenn man das öfter macht, da weiß man schon, da ist immer so diese coole Ecke, da passiert was.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Retail Talkers. Heute geht es um Pop-up-Stores. Nicht nur die Luxusmarken haben in letzter Zeit durch spektakuläre Inszenierungen in Pop-up-Stores von sich reden gemacht, sondern viele andere Unternehmen wie Markenhersteller, Start-ups, Online-Anbieter nutzen die Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen und ganz nah an ihre Kunden ranzukommen. Alle können von Pop-ups profitieren. Vor allem für den Markteintritt, aber auch schon in der Produkt- und Markenentwicklung. Aufgrund ihrer kurzen Laufzeit, Pop-up-Stores können für wenige Stunden, Tage oder Wochen eröffnet werden, sind sie kostengünstiger als ein Geschäft mit festem Mietvertrag. Außerdem sind sie örtlich und gestalterisch flexibel, sodass eine spezifische Ansprache besonderer strategischer Zielgruppensegmente möglich ist. Und gerade aktuell gibt es sehr viele attraktive Flächen in Toplagen und Einkaufszentren für kurzfristige Bespielungen. Was eher außergewöhnlich ist, wenn man die Preisstruktur von früher kennt. Meine heutige Gesprächspartnerin, Christiane Wiemann von der Agentur East End, erläutert ausführlich in diesem Podcast, welche Vorteile Pop-up-Flächen bieten. Also, freut euch auf ein interessantes Gespräch mit einer Fachfrau zum Thema Pop-up-Stores. Auf geht's!
Ja, hallo Christiane, vielen Dank, dass ich heute Morgen hier bei euch in der Agentur sein darf.
Willkommen.
Und fühle ich mich gut willkommen und mit dir hier über Pop-up-Stores heute spreche. Eine Möglichkeit, wie man sozusagen Marken helfen kann, anders präsent zu werden, aber eben vielleicht auch leerstehende Flächen einer neuen Nutzung zuführen kann. Ja. Ne? Ja, darüber wollen wir sprechen. Anfangen würde ich ganz gerne mit dir selber, dass du dich einfach mal kurz den Zuhörern vorstellst.
Ja, gerne. Genau, ich bin Christiane Wiemann, bin seit fast 5 Jahren hier bei East End beschäftigt und verantwortlich für den Bereich Strategie, Innovation. Und interessanterweise, wir sind ja eine Eventagentur, kann ich auch gleich nochmal was zu sagen, komme ich gar nicht aus der Eventbranche, sondern habe über 20 Jahre in Kommunikations- und Digitalagenturen gearbeitet. Mhm. Und bringe deswegen so ganz viel Wissen mit rund um Marken, rund um Kommunikation, auch rund um Trends, Menschen, Psychologie, Insights, auch Kaufinsights, also wie wir uns einfach in der Gesellschaft bewegen, wie wir konsumieren, was wir wollen, was wir brauchen. Und das Wissen bringe ich jetzt quasi hier zu East End rein.
Und das ganze Thema Digitalisierung ist dir dann damit natürlich auch nicht fremd, sondern das ist quasi dein, kann man sagen, täglich Brot, ne?
Oder? Genau, auch. Also es ist natürlich etwas, was nicht mehr auszuklammern ist. Es ist etwas, und auch gerade natürlich durch die Pandemie noch mal stärker auch, wie so eine zweite Ebene überall eingezogen wird. Mhm. Und ich habe 5 Jahre bei der Serviceplan in München eine Strategieabteilung aufgebaut. Das heißt, da wirklich mich rein um digitale Themen gekümmert. Und jetzt ist es eigentlich ganz schön, dass ich beides zusammenbringen kann, weil eigentlich beide Welten auch angeguckt werden müssen und beide Welten auch miteinander in Verschränkung gebracht werden müssen. Und es geht nicht mehr eben das eine oder das andere, sondern es muss ein stimmiges, sinnvolles Gesamtbild geben.
Ja,
und das ist ganz, ganz spannend, auch wie sich die Eventbranche natürlich in den letzten 1,5 Jahren extrem transformieren musste und transformiert hat, weil das vorher eigentlich fast ausschließlich alles analog stattgefunden hat natürlich, ne? Event im echten Leben, also mit allen Eventformaten auch. Und jetzt durch das Umschwenken des Pendels sozusagen im virtuellen Raum, man da sich technisch aufpimpen musste, also Wissen mit Equipment, mit Partnern etc. Und jetzt sind wir in einer hybriden Welt und das wird nicht mehr weggehen. Ne? Also beides wird miteinander koexistieren und deswegen braucht es viel Beratung und auch viel Weichenstellen schon gleich zu Beginn, weil es sind de facto zwei Stränge, die mitgedacht und auch verbunden werden müssen. Das ist gar nicht so trivial tatsächlich. Ja.
Nee, also da müssen wir unbedingt nachher auch nochmal drüber sprechen, ne? Was das auch für den Einzelhandel bedeutet. Da hast du ja bestimmt auch eine bestimmte Sicht dazu, zur Digitalisierung. Aber kommen wir nochmal zurück zu eurer Agentur. Mhm. Also du sagst, East End ist eine Eventagentur eigentlich. Wie lange gibt es die schon?
East End gibt es seit 20 Jahren, wurde auch hier in diesen Räumen in der Gaststraße von Oliver Golz gegründet. Mhm. Und ich sage Eventagentur, weil das quasi nach außen hin am klarsten macht, was wir sind. Wir selber mögen den Begriff gar nicht so sehr, weil man bei Events ganz schnell so an Messe, irgendwie Pressekonferenz,
Catering und so
denkt. Genau. Und das sind wir genau nicht. Also natürlich können wir auch Catering organisieren, aber wir sehen uns als Agentur für Markenerlebnisse. Und nicht nur das, also da steht ja schon das Thema Marke und Erlebnis drin, sondern auch für eine Agentur, die Dinge inszeniert, die über den Moment hinaus wirken. Und auch das hat jetzt nochmal eine andere Ebene bekommen. Also früher sozusagen über die Kommunikation länger und vorher sozusagen wirken, das heißt integriert arbeiten und denken. Und natürlich jetzt durch die Digitalisierung auch noch auf einer virtuellen Ebene. Genau, und das machen wir seit 20 Jahren. Und
Weißt du zufälligerweise, wer so die ersten Kunden damals waren, also wie der Anfang war?
Ja, witzigerweise, wir haben ganz viele Kunden, das ist untypisch auch in der Eventwelt, wo viel Projektgeschäft herrscht. Wir haben ganz viele wirkliche Bestandskunden, die seit Jahren mit uns Rahmenverträge haben. Mhm. Und das war super, weil wir dadurch auch, anders als andere Eventagenturen, eben B2C und B2B sozusagen abdecken. Also wir eben nicht nur jetzt intern Corporate Events machen, sondern eben auch ganz, ganz viel mit Marken am Endverbraucher draußen Dinge inszenieren. Und das macht wahnsinnig Spaß, weil natürlich ein Event oder ein Markenerlebnis für einen Verbraucher zu inszenieren nochmal eine andere Schlagkraft hat und auch andere Kreativität zulässt. Mhm. Auf der anderen Seite natürlich das Umsetzen von Erlebnissen im Businessbereich natürlich auch wahnsinnig toll und anspruchsvoll ist. Also wir springen da immer so hin und her. Und wir haben auch viele, viele Branchen, was auch tatsächlich super spannend und inspirierend ist, weil man natürlich mit jedem Kunden aus jeder Branche auch lernt und dann auch Insights und auch Beispiele, Methoden auch übersetzen kann. Mhm. Also was zum Beispiel für einen Pharmakunden gut funktioniert, kann eben auch dann vielleicht mal anders angekleidet auch für, keine Ahnung, Beauty- oder einen Fashion-Kunden funktionieren. Das ist schön, also das macht viel Spaß und ist ganz bunt.
Ja, du hast ja schon mehrfach angedeutet, Corona hat das alles ein bisschen verändert, aber kannst du dich noch erinnern, vor Corona, was war so ein Highlight-Event aus dem Jahr 2019?
Gott, 2019, also was...
Schon so lange her, ne?
Das ist schon wirklich lange her, ist ganz schlimm. Viel. Wir haben 2019 zum Beispiel für unseren Kunden Melitta ganz viele Markenerlebnisse inszeniert auf Festivals, wo wirklich das Militärwohnzimmer gebaut wurde, wo man sich entspannen konnte, sein Handy aufladen konnte, sich treffen konnte, natürlich eine gute Tasse Kaffee trinken konnte, solche Dinge. Das sind natürlich wahnsinnig spannende Projekte.
Mit dem gibt es den noch, den Militärmann?
Den Militärmann? Nee, so nicht in der Form.
Nee, es gab doch jemanden, der früher...
Das stimmt, den Militärmann.
Der war da nicht auf dem Festival.
Auf dem Festival, nee, das stimmt.
Ja.
Ach, aber wir machen auch für unseren Kunden Coty zum Beispiel, machen wir wahnsinnig groß und breit angelegte Trainingstouren, um das Fachpersonal für Parfümerie-Fachverkäufer und sozusagen auf Produkte zu schulen, was immer im Bereich der Duftkategorie einfach wahnsinnig schöne Inszenierungen und Erlebnisse möglich macht. Das war natürlich damals noch alles analog im echten Leben. Das ist jetzt mittlerweile alles auch virtuell umgesetzt, auch mit spannenden Konzepten. Also viele Sachen.
Und jetzt kam Corona, dann ist wahrscheinlich das Geschäft erstmal am Anfang deutlich runtergefahren. Ich weiß nicht, bis auf null, keine Ahnung. Und dann habt ihr euch irgendwas überlegt, wie ihr das dann virtuell weitermacht. Ne?
Ja, wir haben einen ganz eigenen Weg auch gefunden, durch die Krise zu kommen. Das finde ich auch ein wahnsinnig spannendes Lehrbeispiel, wie man in Krisen umgeht. Wir sind erstmal nicht in Aktionismus verfallen. Also viele Agenturen sind dann sofort umgeschwenkt, haben eine digitale Plattform gebaut und sind losgelaufen. Das haben wir nicht gemacht. Mhm. Wir haben uns erstmal zurückgezogen, so ein bisschen die Hubschrauberperspektive eingenommen und abgewartet. Mhm. Und haben dann die Zeit genutzt, mit einem Aufschlag auch wieder an Kunden ranzugehen, mit so einer, ich sag mal, mit so einem Impulsvortrag Markenerlebnisse fürs Jetzt, wo wir einmal zeigen wollten, also auch so ein bisschen Perspektivwechsel, auch ein bisschen aus einer psychologischen Ecke kommen, aus dieser Depression mal aufzuwachen. Mhm. Und dieses, es geht alles nicht und Events gehen nicht und die Branche stirbt. Und zu sagen, nee, das stimmt so nicht. Es ist hart auf jeden Fall, auch für uns natürlich war das wahnsinnig hart und hat natürlich auch noch Nachwehen. Aber ganz viel ist möglich und wir müssten jetzt eigentlich nur die Perspektive wechseln. Dann sind wir mit diesem Impulsvortrag losmarschiert, haben wirklich ganz tolle Sessions auch gehabt und da steckte zum Beispiel auch schon das Thema Pop-up drin, weil das ein Format war, auf das wir große Chancen auch schon damals gesetzt haben. So, und dann haben wir natürlich parallel auch die technischen Voraussetzungen geschaffen, um virtuell oder auch hybrid Erlebnisse anzubieten. Wir haben unten auch ein eigenes Studio gebaut, kann ich dir nochmal zeigen, das und wirklich, ich glaube, 200 Quadratmeter in Fernsehqualität können wir Sachen streamen, aufnehmen, mit Setbau, mit allem drum und dran. Weil das war dann zum Beispiel eine Sache, die wir ganz schnell gelernt haben, dass die Performance absolut 1000%ig sichergestellt werden muss. Und da schossen und schießen auch immer noch so viele Anbieter wie Pilze aus dem Boden, da zu gucken, in welchem Setup kann ich das überhaupt anbieten, dass es performant läuft, vom Streaming her und von der Plattform auch. Und da haben wir ja dann Gas gegeben und mittlerweile haben wir ein ganz klares Setup.
Und so, wenn du sagst Impulsvortrag, wie muss man sich das vorstellen? Habt ihr das hier aufgenommen und dann rumgeschickt? Oder weil es gab ja keine Gelegenheiten, irgendwo aufzutreten, ne?
Also wir haben eine Präsentation erarbeitet, die so eine Mischung war aus einmal Status Quo, Standortbestimmung, wo stehen wir, mit was haben wir es zu tun, Sicherheitskonzepte etc. Und dann haben wir so drei Wege aufgezeigt, was man jetzt machen kann. Und den haben wir virtuell dann unseren Kunden vorgetanzt. Also wir sind viel auf Bestandskunden eben zugegangen oder auch Projektkunden, die jetzt keine aktiven Kunden sind, auch über die Presse. Mhm. Und das hat sehr gut funktioniert. Und es war wunderschön auch zu sehen, wie dankend das angenommen wurde, auch welcher Redebedarf da auf einmal war. Und auch zu sehen, wie die Kunden in der Krise mit der Situation umgehen. Also da war wirklich von Erstaunen, wir machen nichts, alle Gelder sind eingefroren, auch bis hin zu, verdammt, ich weiß, aber ich müsste Dinge machen, weil das Geschäft geht ja irgendwie auch trotzdem weiter. Aber auch einer völligen Überforderung und Hilflosigkeit. Natürlich auch viele Unternehmen entsprechend auch in Kurzarbeit, das heißt auch personalmäßig war da gar nicht die Decke da, um Dinge umzusetzen. Gelder eingefroren, bis hin zu Kunden, die völlig aktionistisch waren, alles probiert haben. Oder interessanterweise dann Dinge probiert haben, die man so ganz früher mal gemacht hat. Also zum Beispiel, wir machen jetzt wieder ganz viel Direct Mailing. Ne? Also wir gehen so auf ganz alte Marketinginstrumente zu. Ehrlich? Das war total spannend zu sehen. Also wie da wirklich die Unternehmen auch so ihre Strategie finden, um da rauszukommen. Mhm. Und diesen Vortrag, den wir da gemacht haben, hat auch wirklich dazu geführt, dass Kunden sagen, das ist spannend, daran haben wir gar nicht gedacht. Lass mal reden. Was meint ihr denn genau damit? So, lass mal ins Gespräch kommen. Ja, und da sind auch Projekte dann rausgekommen. Also hat sich
es sind ja auch innerhalb, während der Lockdown-Zeit gab es ja zum Beispiel Händler, die gutes Geschäft gemacht haben, die auch für sich geworben haben und andere Branchen waren komplett geschlossen. Das war eine riese Bandbreite. Ja. Ne? Und jeder stand ja dann auch vor der Frage, okay, wie geht es denn mittelfristig weiter und wann? Und wie stellen wir uns dann neu auf? Ne? Oder auch nicht.
Oder auch nicht, ja.
Ja, weil ich habe, also zumindest kann ich sagen, ich habe auch Einzelhändler gesprochen, die gesagt haben, naja, Gott, ducken, abwarten und irgendwann wird sich der Sturm schon gelegt haben und ich bin finanziell gut ausgestattet und dann geht es weiter wie vorher. Ne? Ja. Das kann ich zwar nicht ganz nachvollziehen, aber einige haben leider so gedacht. Ja gut, also da habt ihr sozusagen das auf eine virtuelle Basis gebracht und aber jetzt, sobald es wieder möglich ist, würdet ihr sowohl als auch wieder machen, ne?
Ja, absolut. Mhm. Ja. Also das tun wir quasi in unserem eigenen Geschäftsumfeld mit unseren Kunden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Workshops anbieten, klären wir das vorher ab. Ist Präsenz okay oder virtuell? Beides ist für uns okay. Letzten Montag waren wir zum großen Pitch eingeladen. Da sind wir mit dem ganzen Team mal wieder unterwegs gewesen, zum Kunden, im richtigen Meetingraum, mit richtiger Technik, gutem Kaffee. So, das war auch ganz toll. Alle haben mit leuchtenden Augen am Tisch gesessen und gesagt, wie schön, dass ihr da seid. Und das kam wirklich von Herzen. also sowohl als auch, wie es gerade kommt. Und auch natürlich, dass ja das nächste große Thema ist für Unternehmen. Wie organisieren wir jetzt den Arbeitsalltag? Also mit wieder zurückkehren ins Büro und Homeoffice und nicht und so. Dass auch da wird das Gemischte sozusagen nicht weggehen, weil es immer auch dann Kollegen gibt, die einfach von zu Hause arbeiten, aus welchen Gründen, die müssen dann zugeschaltet werden etc. Also auch da ist einfach viel Flexibilität gefordert. Ne?
Ja, aber so das Szenario, dass in Zukunft alle nur noch von zu Hause arbeiten, das fand ich sowieso nicht gut, das glaube ich tritt auch nicht ein. Ich spüre eigentlich eher, dass die meisten sagen, Mensch, ich bin froh, wenn ich auch mal wieder Kollegen treffe. Ja. Für eine Unternehmenskultur halte ich das sowieso für wahnsinnig wichtig, dass man sich an der Kaffeemaschine trifft und mal austauscht, wie das Fernsehprogramm gestern war und so weiter, weil das doch auch einer der Gründe, warum man in einer Firma arbeitet, ne? Dass man nette Kollegen findet und hat.
Ja, und auch psychologisch finde ich diese Abtrennung von zu Hause ist irgendwie auch zu Hause und Arbeit ist Arbeit, das macht schon auch was. Ne? Also wenn man einfach weiß, jetzt bin ich zu Hause und sage, okay, und da guckt mich nicht noch irgendwie der Monitor an. Also ich tue das schon, aber ist halt aus. Ja, das ist ganz spannend, aber dann sind wir auch gerade dran zu überlegen, in welchem Konstrukt, mit welchen Rahmenbedingungen man das jetzt organisieren kann. So, wir bauen gerade so ein bisschen unsere Büros um, dass die eben auch alle kameratauglich sind. Das war zum Beispiel auch so eine Kleinigkeit, ne? Dass auf einmal Arbeitsplätze, die zum Fenster zeigen, nicht nutzbar sind wegen der Kamera. So, dann mussten wir die umbauen.
Ach so,
also, man merkt das so an allen Ecken. Oder wenn man jetzt Termine einstellt, man muss eigentlich immer Teams oder was man eben nutzt als Software mit einbinden, weil man überhaupt nicht weiß, sind alle da. Also das ist schon lustig.
Ja, glücklicherweise sind die meisten ja jetzt auch gewohnt mit den technischen Anforderungen da zurechtzukommen und haben eine vernünftige Leitung zu Hause oder auch die entsprechenden Geräte. Ja. Ne? Ja. So, also das zu eurer Agentur und seit 20 Jahren gibt es auch Pop-Up schon? Nee, ne?
Doch, tatsächlich. Ah, ja. Okay. Also das ist eigentlich ein Eventformat, das haben wir uns ja nicht ausgedacht. Das ist ja in Wirklichkeit viel älter. Und ist ein Format, was wir immer wieder auch gerne bespielen, natürlich nur dann, wenn es Sinn macht. Ne? So. Und was gerade natürlich jetzt nochmal so einen Aufschwung bekommt aus verschiedenen Gründen. Und man muss sich das so vorstellen, wenn ein Kunde zu uns kommt, dann muss man einmal erstmal sortieren und gucken, welches Format passt denn jetzt eigentlich zu der Aufgabe. Und da gibt es ja ähnlich auch wie jetzt in einer klassischen Agentur eben zigtausend Varianten, wie man ein Markenerlebnis inszenieren kann. Und Pop-Up ist eben eins davon. Und das kommt immer dann zum Einsatz, wenn das zu den Zielen passt, zur Branche, zum Budget. So, also dann machen wir mit Freuden gerne Pop-Ups. Ja.
Ja, vielleicht mal dazu, das fand ich so schön. Ich habe ja im Vorwege von euch ein Dokument gekriegt, da war auch so ein bisschen die Geschichte von Pop-Ups beschrieben, also von Reisenden und Nomaden in der Vergangenheit. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen aufnehmen und die Zuhörer da mitnehmen, dass das eben kein Modebegriff ist, sondern schon eigentlich eine alte Geschichte.
Ja. Total. Also das, wenn man mal so zurückspult im Zeitstrahl, dann waren ja früher sozusagen die Marktplätze, die ja nur auch zeitlich limitiert an bestimmten Tagen sozusagen stattgefunden haben, so der Treffpunkt der Dörfer der Gesellschaft. Mhm. So und in diesen Marktplätzen sind dann ja die fliegenden Händler oder auch so die also Verkäufer, aber auch natürlich der Zahnarzt und was man da alles hat, durchs Dorf gezogen. Und wenn die dann Halt gemacht haben, dann brach das bunte Treiben aus. Ne? Und dann eben auch mit irgendwie nochmal vielleicht ein Bierstand nebenbei und noch ein bisschen Gaukler und noch ein bisschen einfach Programm. Also je bunter eigentlich, umso besser. Und natürlich wurde dort auch funktional das Bedürfnis Einkaufen sozusagen erfüllt. Aber eigentlich ging es um das ganze Erlebnis. So, und so ist es entstanden. Also man wusste, nächste Woche kommt wieder hier der Händler durch und auf einmal passiert was drumherum.
Ja, weil das, also dieses Bild gefällt mir sehr gut, weil das sehr gut verdeutlicht, wie du das eben beschrieben hast. Es gibt sozusagen, man macht Geschäfte einerseits, ne? Und andererseits ist aber auch so dieser Entertainment-Faktor, der früher hieß das nicht Entertainment, aber Also sozusagen der Spaßfaktor ist jedenfalls dabei und was die Menschen unterhalten hat.
Ja, und das, was ich so spannend finde, alle Dinge, die so stark schon auch in uns Menschen angelegt sind, weil sie einfach so eine Historie oder so eine Prägung haben, sind ganz, ganz starke Treiber. Mhm. Und was so interessant ist, wenn man so in der Wirtschaft unterwegs ist, auch wie in unserer Businesswelt, dann vergessen wir ganz oft die Emotionen. Also wir tun immer so, als wären wir harte Fakten, rational agierende Wesen. Und da geht es um Zahlen und Verkäufe und wie schnell dreht sich was und Marketing und Investitionen und Return on Invest. Das ist so die Welt, in der wir uns im Business bewegen. Aber im Grunde sind wir alle ja Menschen. Und so wie du sagst, ne, das, man möchte was erleben. Man mhm. möchte eingebunden sich fühlen. Man auch, das funktioniert über die Emotionen. Mhm. Insofern ist ein bisschen dieser Hang auch zum höher, schneller, weiter, noch mehr konsumieren und so. Das ist alte Denke. Mhm. Und das merken wir jetzt ja auch gerade an ganz vielen Stellen, dass dieser Weg ausgedient hat. Mhm. Und ich mir schon natürlich vorstellen kann, jetzt als Händler, wenn ich den Druck habe, auch meine Produkte entsprechend mit dem Volumen an den Mann und die Frau zu bringen, dass man schnell in diese Business-Denke, diese Performance-Denke abdriftet. Aber das Bedürfnis der Menschen, für die das ja gemacht wird am Ende des Tages, das ist ein anderes. Mhm. Das vergisst man immer. Mhm. Und das ist eben das, wo auch gerade so ein Pop-up-Ding so eine Insel sein kann, um auch mal zu probieren und mal zu gucken, was passiert denn eigentlich. Ja, und eben viele Möglichkeiten einfach auch mal auszubrechen aus genau dieser Performance-Welt.
Ja. Mhm. Dieser Begriff Pop-up, der kam in den 60ern oder 70ern auf.
Ja,
ich habe früher immer gedacht, muss ich sagen, als Laie, ich habe mir nicht viel Gedanken gemacht, woher das kommt. Ich habe gedacht, naja, hat vielleicht irgendwas auch mit Popmusik oder mhm. Pop-Art irgendwie mhm. zu tun, mhm. Aber tut es ja nicht. Aber
tut es nicht, nee, das stimmt.
Aber gleiche Zeit, ne?
Ja, und kommt tatsächlich ja eben aus der, also angefangen eigentlich aus der Kunstwelt und dann mhm. ist die Modewelt drauf gesprungen, weil einfach, nur so die Avantgarde sozusagen der Menschen, die innovativer denken oder einen Status quo durchbrechen, sich natürlich in Mode und Kunst stark auch überlappen, zumindest die Labels, die so ein bisschen mhm. progressiver auch unterwegs sind, auch am Ende des Tages die Trends ja schärfen.
Mhm.
Und das natürlich schon mal sehr inspirierend ist, ne, sich das so abzugucken von der mhm. Kunstszene, von Galerien, die dann mal kurz ein Opening, Happening haben. Und dann ist es natürlich so, dass die Modebranche auch durch die Zyklen und die Innovationskraft, die man überhaupt in einem Jahr so abdecken muss, natürlich immer wieder auch einen Anlass braucht, um Dinge an den Mann, an die Frau zu bringen.
Mhm.
Und deswegen passt dieses Format so gut.
Mhm.
Und noch dazu kommt, dass eben gerade viele junge Designer, also die so ein bisschen so die Speerspitze auch sind der nächsten Generation, sich ja auch oft, wenn die ihr eigenes Label haben und die ersten Kollektionen sozusagen am Markt bringen, gar nicht das Geld haben, um sich jetzt aus dem Bestand sofort eine Ladenfläche durchgehend zu holen und so eben auch anfangen dann mit temporären Verkaufsflächen und so hat sich das so angenähert. Und dann ist irgendwann dieser Begriff geprägt worden, natürlich auch die ersten großen Modemarken, dann Pop-Ups inszeniert. Ja, und jetzt ist das einfach ein völlig gesetzter Begriff. Ne? Also man muss das eigentlich gar nicht mehr viel erklären. Jeder hat sofort ein Bild, wenn auch nicht immer das Richtige. Das ist das, was wir so merken. Das was man im Kopf hat, oft eher auch noch ein veraltetes Bild ist.
Mhm. Wie meinst du das, ein veraltetes Bild? Also was, wie hättest du nicht das so gerne, wenn man das so sagen kann?
veraltet im Sinne von, ja, Pop-up, es poppt irgendwie auf für einen begrenzten Zeitraum. Ich glaube, das ist so der kleinste gemeinsame Nenner. Mhm. Und es dann aber einfach nur als Sonderverkaufsfläche zu sehen.
Ach so.
Mhm. Es poppt was auf, ich packe meine Produkte da rein, die verkaufen sich hoffentlich gut und dann mache ich wieder zu.
Also quasi so ein temporärer Lagerverkauf wäre theoretischerweise ein Pop-up.
Mhm.
Aber eigentlich nicht so, da fehlt das, ja gut, da gibt es auch ein emotionales Element, vielleicht, ich kriege tolle Preise, deshalb kriege ich da eine Verknappung, ja. Aber das ist ja nicht das, was du meinst, ne?
Nee, zumindest nicht in unserer Philosophie als jetzt eine Agentur für Markenerlebnisse, die einfach nochmal einen anderen Blickwinkel vielleicht drauf hat, ja.
Ja, das musst du gleich nochmal erklären, wie du das gerne hättest. Also jedenfalls, es gibt eine Geschichte von Pop-Ups. Interessant fand ich auch, dass die Mode sozusagen da so früh drauf gesprungen ist. Da hatte ich mir auch noch keine Gedanken vorher gemacht, erst nachdem ich das bei euch gelesen hatte. Ja. Und ja, da hast du recht, das sind diese wechselnden Zyklen. Mhm. Wobei ich das Gefühl habe, jetzt kommt es auch wieder bei einigen Marken, die da vielleicht ein bisschen anders und kreativer denken. Mhm. Aber eine ganze Zeit lang hatte ich auch das Gefühl, da war das wirklich, das ist vielleicht auch sowieso der Fehler im System, dass die Modemarken nicht mehr innovativ und kreativ sich dargestellt haben, sondern sehr einheitlich geführt worden sind. Mhm. Ja, also das kann ich ja selber sagen, ich habe ja nun auch Unternehmen geleitet und am liebsten hätte man immer gesagt, so jeder Laden sieht gleich aus, Schema gleich F, gebaut, ja. Schema F, weil das ist am einfachsten, das zu steuern, die Warensteuerung. Und diesen Erlebnisfaktor hat man nachher gar nicht mehr so stark im Blick gehabt.
Ja, ne? Ja, und das kann ich aus der Umsetzung sozusagen von der Fläche total verstehen. Da sind wir wieder auch in diesem Performance-Business-Denken so komplett drin. Und auch den Leistungsdruck natürlich, mit dem wir da zu tun haben. Man sieht es aber auch natürlich auch im Marketing und in der Kommunikation, wenn man sich anguckt, diese Explosion von Möglichkeiten eigentlich heute auch in Kommunikation zu planen, was ja auch ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor ist, damit überhaupt auch man weiß, was es zu kaufen gibt und finde ich die Marke und die Produkte sympathisch etc. Dass viele Unternehmen völlig überfordert sind, schon alleine bei der Frage, wie wollen wir denn vermarkten, weil es ist so eine Fragmentierung. Und heute eine Kommunikationsstrategie zu entwickeln, das ist das Suchen der Weltformel, ne? So ungefähr, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber das war natürlich früher viel, viel einfacher. Da gab es 1, 2, 3 Fernsehprogramme, dann gab es Print, Zeitschriften, Magazine, Media, also perfekt nach Zielgruppen aussteuerbar. Dann konnte man ein bisschen Outdoor machen, vielleicht ein bisschen Radio zur Aktivierung und fertig war der Marketingkuchen. Und jetzt heute wirklich zu wissen, welche Plattform, sei es jetzt Display, Social Media und selbst wenn wir in Social Media gucken nach den Plattformen, also sowas wie Instagram, Facebook, da noch zu gucken, mit welchem Targeting, in welchem Zyklus, in welcher Frequenz, mit welchem Format, habe ich den Content überhaupt dafür, wer produziert mir den? Das ist so komplex geworden. Ich glaube, wenn ich auf Unternehmensseite säße und ich hätte einmal so ein Konzept, was einigermaßen funktioniert, ich würde auch einfach Schema F machen, alleine weil man auch gar nicht die Ressourcen hat, es wirklich umzusetzen. Also eine Marketingabteilung in der heutigen Zeit, die hat richtig, richtig Aufgaben zu bewältigen und personell, die müssten sich eigentlich alle verdoppeln.
Weil es zu viele Kanäle gibt.
Weil es zu viele Kanäle sind. Und die Innovationsgeschwindigkeit in diesen Kanälen ja nicht aufhört. Es ist ja nicht so, dass man sich das einmal reinfährt und dann weiß man, wie es läuft, sondern in einem halben Jahr kann das schon wieder alles ganz anders aussehen. Das schafft kaum ein Unternehmen. Ne?
Aber vielleicht müssen die Unternehmen auch mal aufhören zu denken, ihr Produkt oder ihr Geschäft oder ihre Marke ist für jeden da, sondern auch zu akzeptieren, nee, meine Zielgruppe ist endlich, ja, die ist begrenzt. Und wenn sie begrenzt ist, dann ist es vielleicht auch einfacher, die richtigen Mittel zu finden und Ansprachen, weil man dann nicht sozusagen mit der Gießkanne alles erreichen und abdecken muss, sondern weil man dann ganz gezielt seine Pfeile dahin schießen kann, wo sie dann auch jemand treffen.
Ja, da rennst du natürlich bei mir offene Türen ein und ich wünschte tatsächlich, viele Kunden, viele Marketingabteilungen würden da mutiger sein und auch klarer sein, definitiv. Wir sind Mass-Market, unsere Zielgruppe 20 bis 49. Man lacht immer so darüber, aber ich bekomme so viele Briefings auf dem Tisch, wo leider immer noch genau das drinsteht. Das ist ja erstmal nicht falsch. Das ist natürlich sind das alles Menschen, die potenziell in Frage kommen, das Produkt zu kaufen, aber für die Ansprache muss man spitzer werden. Man hat sonst keine Chance. Und das Geld verpufft halt auch. Das ist einfach.
Ja, also und mal ganz davon abgesehen, dass die deutsche Bevölkerung zu mehr als 50% aus 45 plus besteht, also sozusagen damit außerhalb der sogenannten relevanten Zielgruppe oder werberelevanten Gruppen sind, ja, dann erreicht man ja gar keinen. Dann hat die Jungen werden immer weniger, die Eltern werden immer mehr und wenn ich mich dann beschränke, ja, ich will nur die Jungen erreichen, tut man sich selber ja auch keinen Gefallen. Ne? Es gibt ja auch jung gebliebene Alte, die man auch ansprechen könnte. Ja. So, jetzt zu dem Pop-ups mal. Also die Agentur hat sehr früh damit schon gearbeitet. Ihr habt sozusagen auch eine Idee bekommen, wie ihr als Agentur virtuell Events weitermacht. Aber ein Pop-up kann ja nicht virtuell sein, ne? Oder kann der auch virtuell sein?
Kann auch virtuell sein. Ja? Also müsste er eigentlich streng genommen auch heute. Ich glaube, deswegen war als wir uns so besonnen haben und mal kurz in den Rückzug gegangen sind, um zu gucken, welche Markenerlebnisse gehen denn überhaupt, war halt das Thema Pop-up eines der Formate, die gesagt haben, Pop-up geht. Man muss das ein bisschen anders betrachten. Also wenn man jetzt mal weggeht von diesem Bild, ist es ein temporärer Raum als Sonderverkaufsfläche für ein paar Wochen, dann schwierig so. Aber so wie wir ein Pop-up-Erlebnis verstehen, ist das einfach viel skalierbarer und in erster Linie erstmal schon mal da, wo die Menschen sind, die ich erreichen möchte. Wir waren ja gerade auch bei Zielgruppen, ne? Wen möchte ich in den Fokus stellen, darüber erstmal eine Klarheit zu haben. Und dann zu gucken, auch wieder dieses Prinzip der Gaukler und der fliegenden Händler, wo ist meine Zielgruppe und wo hat die einen Bedarf für meinen Service oder für mein Produkt? Und wie kann ich an der Stelle einfach aufpoppen und die überraschen und ein Angebot machen zum Beispiel? Oder wie kann ich einen Raum finden, jetzt dann schon eher so ein bisschen fester installiert, wirklich für mehrere Monate, wo ich überrasche, meine Marke überhaupt erstmal erlebbar mache und das am allerliebsten für alle fünf Sinne, kommt mir auch leider mal drauf, weil das ist die einzige Marketingdisziplin, die mir wirklich auch eine Marke über alle Sinne erlebbar macht, ne? Mit Riechen, Schmecken, Tasten etc.
Stimmt, ja.
Und dass Studien gezeigt haben, dass je mehr Sinne man aktiviert, umso höher ist die Wahrnehmung des Wertes des Produkts und die Erinnerung, also die Gedächtniswirksamkeit. Das heißt, wenn ich jetzt einen Raum mal kreativ öffne und meine Marke dort für alle Sinne erlebbar macht, also wie schmeckt die, wie riecht die, was höre ich da und auch die Produkte, dann hat das einen Effekt. Das ist nicht nur kreative Spielerei, sondern das wertet auf. Und wenn man jetzt noch weiter guckt und sieht, welchen Erlebnishunger die Menschen haben, eh schon sowieso, weil wir eben auch ein Teil einer sehr hedonistischen Gesellschaft sind, aber natürlich durch die Pandemie noch mal stärker. Und ich dort ja, also wir nennen das so in Spaces denken, ne? Also wenn, natürlich muss es Flächen geben, wo ich Produkte kaufen kann, klar. Aber ich kann auch Spaces anbieten, wo ich vielleicht mal meine Markenfans zusammenbringe, man darüber spricht, wie benutze ich das Produkt, sich inspiriert, Tipps holt. Oder ich kann einen Reparaturservice anbieten. Oder ich kann die Leute schulen. Das ist auch gerade dieser Trend zur Selbstoptimierung. Mhm. Auch ganz stark durch die Pandemie nochmal verstärkt. Ne? Ich will mir selber so viel Kompetenzen und Wissen und Erfahrung drauf schaffen, dass ich möglichst autark leben kann. Das ist ein riesen psychologischer Need gerade. Das kann ich alles dort anbieten. Deswegen muss alles zur Marke passen und auch zu den Herausforderungen, die man gerade hat im Sinne von Marketing und Kommunikation. Also bin ich nicht bekannt, bin ich nicht sympathisch genug, wissen die Leute gar nicht, was mit meinem Produkt alles anzustellen ist. Daran orientiert sich natürlich das Konzept. Aber das merkt man schon, da ist auf einmal so eine Kraft drin, wie ich inszenieren kann. Und wenn ich das Konzept habe und weiß, wo ist eigentlich gerade mein größtes Problem, wie kann mir eine Pop-up-Experience dabei helfen? Und da denken wir wirklich auch relativ klassisch im Marketing-Funnel, also Bekanntheit, Sympathie, Engagement und Aktion. Dann das Konzept mache und dann muss ich, das ist eigentlich gar keine Option, schauen, okay, wie binde ich denn jetzt die ein, die ich virtuell noch dazu holen kann? Weil es auf einmal dann auch eine Auswirkung hat auf die Reichweite und die Investition sich auch nochmal ganz anders rechnet, weil ich vielleicht etwas anbieten kann, wie zum Beispiel, ich streame den Workshop, also sowas wie, keine Ahnung, ich lerne mal, wie ich Brot backe, sage ich jetzt mal.
Ja, ja.
Dann kann ich das ja wunderbar streamen und auf meine digitalen Kanäle irgendwie verlängern. Ich kann Leute von außen sozusagen einladen, mit den Menschen vor Ort zu interagieren. Ich kann vielleicht Coupons ausgeben für alle, die virtuell nur dabei sind, dass sie sich am nächsten Tag, keine Ahnung, irgendwo rabattiert was abholen. Es muss eigentlich beiden Ebenen haben. Genauso wie auch andersrum natürlich die Verkaufsflächen vergrößert werden können, zum Beispiel über QR-Codes oder Augmented Reality, dass ich ganz anders auch in das Produkt einsteigen kann. Also, und das macht es dann immersiv und sehr, sehr cool.
Ja, ich hatte mitbekommen, einige Luxusbrands, die arbeiten auch mit virtuellen Räumen. Kannst du einen Avatar schaffen, der sich dann irgendwo in so einem, also wie in einem Spiel bewegt, an und ab, umziehen kann, handeln kann und so weiter. Aber das ist, glaube ich, schon nochmal so eine Sonderform. Ne? Könntest du mal das, was du eben gesagt hast, was so ein Pop-up alles leisten kann, soll, muss, kannst du das mal übertragen auf ein ganz praktisches Beispiel, sodass man als Zuhörer eine Idee bekommt, ja, wie sehe so ein idealer oder vielleicht irgendein Case schildern, wo ihr das so genauso umgesetzt habt?
Also nehmen wir mal, damit es neutral ist, vielleicht eine Produktinnovation, die gelauncht werden soll. Und man jetzt guckt, okay, wie kann ich das zum Beispiel durch eine Pop-up-Maßnahme noch unterstützen? Dann würden wir erstmal gucken, wer ist die Zielgruppe, wo ist der richtige Raum dafür? Und würden dann zum Beispiel dieses Produkt natürlich vor Ort erlebbar machen, ganz klar. Das muss natürlich dort dann stattfinden, anfassbar sein, etc. So, und dann würden wir aber zum Beispiel über Augmented Reality oder auch Mixed Reality dieses Produkt dort in einen virtuellen Raum auch stellen. Also, und das muss man ja gar nicht trennen, das kann ja auch das gleiche, der gleiche, wie soll ich sagen, Ort sein sozusagen, wo das stattfindet, wo man das baut, richtig physisch baut. Und über diesen virtuellen Raum können sich eben auch Menschen, die nicht vor Ort sein können, mit dem Produkt beschäftigen. Und man kann sogar noch, und dann wird es nämlich super spannend, überlegen, wie man jetzt zum Beispiel zum Produktlaunch vorab die Presse einlädt und daraus ein Presseevent macht, wo die quasi einmal live vor Ort, vielleicht so die VIP-Gäste, kriegen das Ding live erklärt, eben in dieser Mixed-Reality-Form, aber weitere Presseinteressenten einfach dann virtuell. Also dass man einfach über den Stream und über bestimmte vielleicht auch Workshop-Angebote einfach tiefer einsteigt.
Aber das ist dann kein Werbefernsehen?
Nein. Ne? Also das wäre jetzt wirklich für ein Produkt, was einfach vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig ist, wenn man ein bisschen mit einsteigt. Das geht bestimmt nicht für den nächsten Joghurt. Das wäre ein bisschen overengineert. Da würde man was anderes machen. Aber die meisten Produkte haben ja ein bisschen was, auch was man erfahren und lernen soll zum Beispiel. So, und dann kann man noch weitergehen. Dann kann man überlegen, kriegen vielleicht die physisch oder auch virtuell dabei waren, vielleicht einen 20% Einkaufscoupon, den ich einlösen kann. Vielleicht kann ich den auch nur im Onlineshop einlösen, weil ich da den Traffic hinlenken will. So. Die Ankündigung zum Beispiel wird auf den Social-Media-Kanälen dann gemacht. Vielleicht auch, je nachdem, wie groß das Budget ist und um was für ein Produkt es sich so handelt, eben auch mit Paid Media unterstützt, ne? Dass das wirklich auch bekannt wird, das Ding. Ja. Das ist letztendlich, schafft man ein Stück Content, der aber interaktiv nutzbar und auch relevant ist. Ne?
Wenn man jetzt mal so die einzelnen Bestandteile nimmt, also du hast vorhin ja schon mal gesagt, Pop-up ist zeitlich begrenzt. Ja. Gibt es da sozusagen einen Idealzeitraum im Sinne von muss mindestens 6 Wochen sein und maximal ein halbes Jahr? Oder
Also gibt es eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das hängt wirklich davon ab, welche Branche, welches Produkt, wie hoch ist der Wettbewerb, welche Saisonalität haben wir, welche Zielgruppe, was steht auch strategisch im Fokus.
Okay.
Das kann wirklich von super klein und nischig und sehr segmentiert sein, bis hin zu, ja, ich gönne mir das für ein halbes Jahr. Beides kann Sinn machen, das kann man gar nicht so pauschal sagen. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr für Melitta, das ist eher ein taktisches Pop-up-Erlebnis gewesen. Als letztes Jahr man überhaupt noch nicht reisen konnte und unsere Küsten- und Urlaubsorte ja stark frequentiert waren, haben wir Melitta mit der Coffeebar auf Tour geschickt. Das ist auch wieder so ein bisschen dieses Prinzip des fliegenden Händlers mit einer ganz schönen Inszenierung, wo einfach man dort, wo die Menschen nämlich an den Stränden sich eng an eng gedrängt haben, sich da einfach seinen Kaffee abholen konnte. Und das auch nicht jetzt so auf Promotion-Ebene, sondern das war schon auch schön erzählt, schön verpackt und das hat wahnsinnig gut funktioniert, also auch in Kooperation mit den Tourismusverbänden vor Ort, eingebettet auch in Kommunikation. Also es war wirklich so, hey, wirklich ein Highlight, ne? Die Melitta Kaffeebar kommt
uns weg. So. Ja, das ist dann sozusagen ja fast nur ein Tag oder stundenweise und
Tageweise.
Genau. Ne? Ja. So, und das beantwortet eine andere Frage noch. Also Raum kann man sehr weit definieren offensichtlich. Also Raum kann sein, ich fahre mit dem Melitta
Bus, also VW-Bus, ein schöner, knalleroter VW-Bus,
ja, der ist ganz toll. Fahre ich irgendwo hin, das ist auch ein Raum, ja, ne, offensichtlich. Ein Raum. Ne? Ja. Es könnte eine angemietete Fläche sein, irgendwo, also da komme ich gleich nochmal dazu.
Ja.
Und es kann ein virtueller Raum sein, das heißt, durch Übertragung findet das sozusagen für einige gar nicht vor der Tür statt, sondern sozusagen sie sind aus der Ferne dazu geschaltet.
Genau.
Ne?
Und übrigens auch, was ich spannend finde, es ist nicht auch immer nur B2C. Also man könnte dieses Thema Pop-up eben gerade jetzt, ich meine, die Messen kommen jetzt wieder, aber das war etwas, was wir letztes Jahr auch mit vielen Kunden diskutiert haben. weil Messen nicht mehr stattfinden, warum stellen wir nicht für 4 Wochen mal einen Container von Unternehmen X einfach in die Nähe von Unternehmen Y und bieten dort irgendwie Begegnungsräume, wo ja eh die Leute einem ausgehen, das ist ja. Ingenieure, Marketing etc.
Ja.
Und auch das hat man gar nicht auf dem Zettel. Man denkt immer so, ja eher auch Mode, Lifestyle, Laden aufmachen, Produkte verkaufen wieder raus. Mhm. Aber wenn man jetzt wieder bei dem Ursprungsbild ist, so des fliegenden Händlers, geht genauso für den B2B. Mhm. Also auch da kann ich Leute irgendwo hinschicken und ein Angebot machen, eine Botschaft haben und überrascht damit ja total.
Wie cool ist das? Wenn eine klassische Messe ist quasi der Riesen-Pop-Up, ne?
Exakt.
Also, genau. Wenn man das so will.
Das ist ein schönes Bild.
Ja, das stimmt. Aber zu den Räumen, also wenn man Flächen anmietet, du hast es vorhin gesagt, man könnte jetzt nicht im Umkehrschluss sagen, ihr mietet eine Fläche in der Mönckebergstraße an oder in einem Einkaufscenter, egal, wo ihr sagt, ja, das ist eigentlich ganz vernünftig. Mhm. Da mieten wir jetzt für 5 Jahre eine bestimmte Standardfläche an und die gestalten wir jedes Mal neu. Sondern du sagst, die Fläche muss auch zu dem Produkt und zu der Zielgruppe passen. Mhm. Und das kann die Mönckebergstraße sein, aber das könnte theoretischerweise auch eine Büroetage hier im Gaswerk sein.
Ja. Ne? Total. Witzigerweise, was du gerade beschrieben hast, dieses, es mietet sich jemand für 5 Jahre eine Fläche an, hat ein Startup gemacht letztes Jahr, ich glaube aus Düsseldorf. Die machen genau das. Also die bieten quasi eine neutrale Pop-Up-Fläche an, wo sich dann Unternehmen einen Regalmeter kaufen und auch ein gesamtes Aktivierungskonzept dazu buchen.
Ja, das habe ich ehrlicherweise mein letzter Podcast da habe ich mit jemandem gesprochen von der Firma Found, der macht genau das.
Ja.
Ne, der hat eine große Fläche angemietet und gibt dann Unternehmen, Marken auf einem begrenzten Raum, den müssen sie bezahlen, die Möglichkeit, sich mit dem Produkt vertraut zu machen. Ja. Ne? Die Mitarbeiter werden geschult, es gibt Tablets, da kann man sich darüber informieren, man kann alles anfassen. Der lebt aber nicht davon, dass man die Produkte bei ihm kauft, sondern der lebt eigentlich davon, dass er sie, ja, wenn man so will, fast aufstellt. Ich will nicht sagen Museum, aber doch erlebbar macht.
Ja.
Ja. Ja. Ja, das ist okay. Das ist dann, hätte ich jetzt gar nicht unter Pop-Up einsortiert, aber könnte man ja auch so sehen. Ja.
So die kleine Variante, ne? So
ja. Also, aber ihr mietet jedenfalls keine Flächen an, um zu sagen, so Standard, da passiert dann immer irgendwas.
Nee, das ist ja auch schon auch die erste Aussage auch im Sinne der Marke und auch der Branche und des Kontextes. Also da ist ja jedes Stückchen eines Pop-Up-Stores oder eines Pop-Up-Erlebnisses ist ja schon Teil der Botschaft. Und natürlich ist das der Ort, wo das stattfindet, die Außenfassade, sehe ich das von außen, sehe ich das nicht von außen, schon ein erster wichtiger Baustein.
Ja, nun könnte ich mir vorstellen, wenn ich jetzt so Shoppingcenter-Betreiber wäre, ne, da gibt es ja immer so kleine Aktionsflächen, da könnte ich auch sagen, Mensch, also ich schaffe jetzt 3 Flächen hier in meinem Einkaufscenter und ich will mich nicht selber drum kümmern, ich habe auch nicht die richtigen Leute und ich weiß auch nicht so gut, wirklich gut, wie das funktioniert. Komme ich jetzt zu East End und sage, pass mal auf, könnt ihr diese 3 Flächen nicht das nächste Jahr für mich bespielen? Ihr habt doch Kontakte, ihr könnt es machen. Ihr müsst das nicht selber bezahlen, sondern das müssen natürlich die bezahlen, die dann kommen. Aber als Center würde ich so eine Fläche ja umsonst hergeben. Mhm. Hauptsache, da passiert was.
Ja,
ne?
In der heutigen Zeit auf jeden Fall. Ja, das ist schon wahr. Wobei wir uns natürlich gerne einfach den kreativen Freiraum so groß wie möglich halten. Aber also ich glaube, also wenn jetzt ein Centerbetreiber das hört und irgendwie denkt, das ist eine gute Idee, das wäre auf jeden Fall offen, da mal zu sprechen. Aber für uns ist tatsächlich die Location auch schon der erste Teil des Konzeptes. Mhm. Und da gehen wir auch wirklich sehr, sehr bewusst mit um. Ne? Also die Lage hat eine Aussage, in welchem Stadtviertel bist du, hat eine Aussage, Fassade hat eine Aussage, wie viel Frequenz, ist das eher etwas, was nachts funktioniert, ist das eher etwas, was vormittags funktioniert, all das spielt ja schon mit rein und muss im Gesamtkonzept auch spielen.
Ne? Ja, genau. Und muss ja immer zur Marke passen. Ne? So, das heißt, jetzt Zeit, Raum, jetzt kommt der Inhalt nochmal. Mhm. Also Pop-Up ist ja nur für eine begrenzte Zeit und trotzdem muss ich den so ausstatten, dass er super interessant aussieht. Mhm. das gibt es ja nicht preis, also nicht umsonst, logischerweise. Ne? Ist das eigentlich eine große Hürde, wenn man über Pop-Up spricht, dass man das vielleicht die Entscheidungsträger sagen, Mensch, also für 3 Monate soll ich so und so viel auf der Fläche investieren, das gebe ich lieber aus, um Anzeigen bei Instagram zu machen.
Performance am besten noch. Performance-Anzeigen. Nein, da steckt ja ein bisschen die uralte Frage drin, welches investierte Marketinggeld wie funktioniert. So, oder? Und investiere ich eher in Image, in Sympathie oder investiere ich eher hinten raus wirklich in Performance? Interessanterweise sind ja auch viele Unternehmen, die gerade so, als es losging mit der Digitalisierung, die alles noch in Performance gesteckt haben, also sei es wirklich Search und Display und Conversions etc., auch dann wieder ganz schnell zurückgesprungen und gesagt, das ist eigentlich auch die falsche Mischung. Ne? Also auch das Thema Marke und Markensympathie muss bespielt werden. Wenn das Konzept so angelegt ist, dass das auch über das Pop-Up-Erleben hinaus wirkt, also indem zum Beispiel dort, ich bleibe jetzt mal bei diesen Spaces, es gibt vielleicht eine Ecke, wo ich Produktschulungen machen kann oder wo Workshops stattfinden kann, könnte ich die ja theoretisch auch aufzeichnen und könnte die zum Beispiel dann virtuell auch weiter laufen lassen und auch für die Zeit nach dem Pop-Up zum Einsatz bringen. Ich kann ganz nochmal einen Schritt zurück, einfacher gesprochen, Content dort produzieren, sei es Bewegtbild, aber auch durch Foto, durch Zitate, die ich natürlich auch im Marketing länger nutzen kann. Ich kann dort auch vielleicht aus einer Innovationsperspektive oder aus einer Marktforschungsperspektive Dinge machen, die über das reine Marketing einen Wert haben, weil ich zum Beispiel, keine Ahnung, eine Art von kreative Fokusgruppen gemacht habe oder mal mich auch mal mit den Menschen, die dort sind, beschäftige, also auch das Thema Kundennähe, ne? Customer Centricity als großes Schlagwort, einfach mal Markenfans einzuladen, mit denen man dort einen Tag zu verbringen, hat unglaublich viel Wert, ne? Über jetzt die reine Maßnahme vor Ort. Mal abgesehen davon, dass ich natürlich die Marke ganz anders inszenieren kann und daraus auch wieder für die Kommunikation auch Anlässe schaffe. Also ich glaube, ich bin mir sehr sicher, man muss es integriert betrachten. Und letztendlich könnte man sich dann auch fragen, ja, warum mache ich einen Imagefilm im Kino? So, Also ist ein bisschen überspitzt, weil natürlich da eine andere Reichweite habe und so, aber ich finde, es kommt auf die Mischung an von Marketingmaßnahmen, die eher auf Image, auf Storytelling, auch auf, das ist eigentlich meine Grundgesinnung der Marke, des Unternehmens, wie will ich auftreten auch, und Maßnahmen, die wirklich eher hinten im Bereich Performance, in Richtung Conversions, Sales, Traffic treiben und so. Und es kommt auf die Mischung an. Und eine Pop-Up-Experience kann eben da ein sehr, sehr spannender Baustein sein, schon so einen ersten Push zu geben und sich auch mal mit der Marke anders zu beschäftigen.
Und ist eigentlich, kommt mir gerade so in den Kopf, denkbar, dass man 2-3 Pop-Up-Flächen poolt sozusagen um einen größeren Event herum oder Teil eines größeren Events, also meinetwegen jemand sagt jetzt, ich mache jetzt hier eine Sportveranstaltung, und dann sagt ihr als Agentur, eigentlich haben wir hier 2 oder 3 Kunden, die auch ihre Zielgruppe im Bereich Sport sehen, die gut dazu, oder das passt zu Wasser, zu Feld, keine Ahnung was, ne? Und wir machen jetzt nicht nur ein Pop-Up, sondern wir versuchen nochmal eine andere Firma auch noch dazu bewegen, sodass sich das gegenseitig noch so ein bisschen mehr ergänzt, oder nimmt man sich dann was, oder nimmt man sich das dann weg?
Nee, finde ich super, super Idee. Das sind ja auch Menschen, also wir Menschen sind ja auch nicht, wir denken ja nicht in Kategorien und in Boxen, also auch vielleicht da so das Thema auch Kooperation mal aufzunehmen, finde ich super spannend. Ich musste gerade spontan dran denken, jetzt findet ja auch das Reeperbahn-Festival zum Beispiel hier in Hamburg wieder statt, was ja auch etwas ist, wo auf einmal Leute wieder auch vor den Clubs sind. Man weiß genau, wo das stattfindet, in welchen Straßen, in welchen Ecken. Und da jetzt zu gucken, wie kann ich zum Beispiel als Lifestyle, Fashion-Marke oder auch zur Gaming-Industrie, das ist ja die Zielgruppe perfekt vor Ort, Food, Alkohol etc., wie könnte ich da jetzt vielleicht mich mit 2-3 zusammentun und vielleicht auch nicht an einem Standort, sondern an mehreren, vielleicht auch mit eher auch mobilen Einheiten. Absolut, das erzählt ja auch schon Geschichten. Ja. Und wenn wir mit Marken arbeiten, dann fangen wir immer auch mit dem Markenmodell an und gucken, wie die Marke in Theorie definiert ist, ja klar. Aber wir stellen uns eine Marke immer als Persönlichkeit, als Wesen vor. Also stell dir vor, ne, Marke X, die Tür geht auf, die kommt hier rein, setzt sich an den Tisch. Und so eine Marke, wenn man die als Wesen betrachtet, dann hat die natürlich auch Freunde. Mhm. Und das wären dann quasi Marken, die eben gut passen würden, ja, im System. So. Und wenn so eine Marke jetzt zum Beispiel auf das Reeperbahn-Festival ginge, um dort mit ihren Freunden irgendwie ein cooles Angebot zu machen, dann kommt man auch auf ganz andere Ideen. Mhm. Ne? Weil es sozusagen von Wesen oder Persönlichkeit für den Menschen sozusagen in der Interaktion passiert und eben nicht das Produkt mit den Features, mit den Innovationen müssen wir jetzt irgendwie schnell drehend an die Leute bringen. Mhm. Und auf einmal kriegt man eine kreative Geschichte zum Start, am Start.
Also das heißt, der Melita bringt den Kumpel Hafermilch mit.
Zum Beispiel, ja,
zum
total,
Beispiel,
total,
ne?
Total.
Ja, okay.
Vielleicht noch die veganen Kekse.
Ja. So. Mhm. Okay.
Mega, ja. Das, ich glaube, sowas fänden auch ganz viele Unternehmen total spannend. Ich würde sagen, das scheitert tatsächlich einfach, wie wir eben schon gesagt haben, Personaldecke versus, wie sind die Anforderungen heute im Marketing, weil auch sowas zu organisieren, ne, hat man noch mehr Menschen am Tisch, noch mehr Abstimmungsrunden, noch mehr vielleicht Befindlichkeiten, noch mehr Partner und Agenturen, die miteinander reden müssen, also es wird dann noch komplexer.
Ja, aber ihr seid
das könnte auch ganz einfach sein.
Ja, aber also wenn ich das richtig verstehe, ihr könnt sowas ja, ne?
Ja.
Also insofern könnte ich doch sagen, pass mal auf, hier ist der Schlüssel, mach es für mich.
Absolut.
Ich zahle, aber ich habe nicht die Organisation, aber ihr habt das.
Absolut.
Ihr habt die Menschen, ihr habt die Kenntnisse und ihr habt ihr auch Zugriff auf, was weiß ich, was Ladenbau und
alles,
Fahrzeug,
alles. Alles da, klar, alles da, sonst könnten wir ja gar nicht existieren. So. Und so wie ich zum Beispiel Oliver Golz einschätze, wenn jetzt man sagen würde, hier ist unser Briefing, jetzt versucht man noch zwei Kooperationspartner mit anzuholen, auch der hätte total Lust zu, weil auch das ist ja ein toller Türöffner, um mal zu einem Unternehmen zu gehen und sagen, hey, guck mal, das haben wir vor, habt ihr Lust dabei zu sein? Und das haben wir auch in der Vergangenheit schon gemacht. Mhm. Also tatsächlich, dass wir auch Partner suchen und damit Partnern gemeinsam sowas auf die Bühne stellen. Ja.
Du hattest vorhin, wir hatten ein paar Mal sozusagen klassische Werbung, da hast du immer gesagt, ja, das Performance-Marketing. Also Performance-Marketing heißt, man versucht das zu messen und den Erfolg dann auch irgendwie auf dem Papier zu haben, ne? Im Idealfall. Was ist sozusagen das Übertragen auf den Pop-Up-Store? Also wie kann man den Erfolg messen? Also nicht, dass er stattfindet, das ist ja klar, ne? Und alles gut durchgezogen ist, alles perfekt organisiert.
Strom ist an und die Tür geht auf. Ja.
Aber jetzt im Nachhinein, also sind das Kunden, die sich geäußert haben oder sind das, wie sagt ihr das euren Kunden? Also pass mal auf, wenn wir das gemacht haben, dann passiert anschließend das oder das.
Wir würden anders einsteigen, wir würden erstmal versuchen, mit dem Kunden rauszuarbeiten, was es denn überhaupt erreichen soll. Mhm. Und das ist schon der erste Einfallswinkel sozusagen. Wenn ein Unternehmen sagt, wir haben eher ein Thema mit Sichtbarkeit, Bekanntheit ins Relevant Set kommen, sage ich jetzt mal, dann hat das schon mal ein anderes Konzept, steckt schon mal dahinter. Das Ding muss dann anders aussehen. Es braucht auf jeden Fall ein sehr, sehr spitzes Verlängerungskonzept hinterher. So, und dann würde man gucken, wenn das sozusagen der größte Painpoint ist, an welchen Attributen können wir dann hinten raus ablesen, ob das Ding denn euch bekannter gemacht hat und euch ins Relevant Set gebracht hat. Und das würde man dann zum Beispiel machen, indem man durch das Kommunikationskonzept, was angeflanscht ist, sich die Media-Leistungswerte anguckt oder zum Beispiel guckt, durch auch natürlich ein eingewobenes virtuelle Ebene, wie habe ich da, was für einen Traffic habe ich bekommen, etc. Dann aber ist zum Beispiel sowas wie viele Leute hatte ich vor Ort, nicht die richtige Kenngröße. Jetzt kann es aber einen Kunden geben, der sagt, ich habe so ein komplexes Produkt und die Leute verstehen es gar nicht, was das kann. Ich will, dass sich Menschen in der Tiefe mit meinem Produkt auseinandersetzen. Dann ist mir erstmal sowas wie viel Traffic und wie viel Reichweite relativ egal, sondern dann ist mir sowas wichtig wie Verweildauer im Laden oder wie viele Leute haben sich vielleicht vor Ort irgendwie über einen QR-Code sich Informationen reingezogen, wie oft wurde vielleicht von dort, auch wenn ich wieder das ins virtuelle Erleben sozusagen übertrage, wie hoch war da eine Verweildauer etc. Oder so. Und deswegen muss man immer erstmal gucken, wo möchtet ihr hin und eigentlich auch rausarbeiten, welche Aufgabe hat denn dieses Ding. Und dann kann man runterbrechen und kann gucken, welche Zahlen und im nächsten Schritt mit welcher Messmethode. Teilweise können es auch Befragungen dann vor Ort sein, also wenn man eher guckt, hat das Auswirkungen auf die Markensympathie. Wenn wir wieder eher in Richtung Reichweite denken, kann es auch sowas sein wie ein Presseclipping. Ne? Habe ich mit einer PR-Agentur entsprechend das auch an die Leute gebracht, weil es ja eben ein Kommunikationsanlass ist. So, da muss man ein bisschen tiefer einsteigen und aus der Erfahrung kann ich sagen, dass das oft den Kunden gar nicht so klar ist und das erarbeiten wir im Vorfeld dann mit gemeinsamen Sessions und arbeiten das zusammen aus.
Mhm. Nur mal so eine Nebenbemerkung, mein Learning mit englischen Unternehmen, ne? Ist so, die machen keine Runden mit Agenturenpartnern und sagen so, wir machen jetzt mal einen Workshop, um herauszufinden, was für uns richtig ist. Mhm. Die sagen immer, pass mal auf, du willst mir was, sag mir, was ich machen soll. Mhm. Und dann kommen die Agenturen und müssen sagen, pass mal auf, wir sind der Meinung, du musst das und das verbessern. Ja. Das ist unser Vorschlag, kostet so und so viel. Willst du es machen, ja oder nein? Ne? Und in Deutschland macht man immer sozusagen diese Riesenschleifen mit, wir machen erstmal drei Workshops, dann sind schon mal die Hälfte des Budgets ist schon mal für Zusammensitzen. Aber und da sagen die Engländer, wieso? Das ist doch deren Job. Ich bin doch nicht der Fachmann. Ne?
Können wir auch. Nur was es dann braucht, ist auch dann auf der anderen Seite eben Kunde, der sagt, jo, machen wir. Ne? Mhm. Und das ist nämlich dann auch die deutsche Mentalität, die dann sagt, ja, aber ist denn das überhaupt das Richtige? Wollen wir nicht eigentlich das? Und da kommt dann nämlich so ein bisschen dieses Zweifeln. Wenn es diese Machermentalität gäbe, natürlich können wir sagen, hey, so wie wir die Branche einschätzen und deine Situation einschätzen, solltest du lieber A, B oder C machen, kostet so viel und das ist das Paket. Aber dann lass uns das mal machen. So, und das fehlt dann nämlich leider hinten raus.
Das klingt so ein bisschen durch, also so die deutschen Entscheider bei Werbung, die haben doch immer noch Zweifel, ne, ob alles so richtig ist. Und
einfach alles mal richtig machen. Das ist leider in uns so, so tief verankert. Fehler machen, auch mal was probieren, auch mal zugeben, so da sind wir vielleicht falsch abgebogen, lass mal gucken, was haben wir gelernt. Und was, das ist nicht gut in uns drin. Und gerade in so einer Krise sind das aber ganz wertvolle Attribute.
Ja, das
leider Gott sei Dank.
Ja, du nimmst mir das Wort aus dem Mund, weil das ist doch genau das, was wir jetzt brauchen. Ne? So ein bisschen Mut auch mal in einer Sackgasse zu landen und zu sagen, ja, okay, ich habe mich verlaufen, wieder raus und die nächste Straße rein. Ja. Weil anstatt zu hoffen, dass sich irgendwie eine Autobahn auftut von ganz alleine.
Ganz
also,
allein sowieso nicht.
Ja, ne, das geht doch gar nicht.
Und
anders.
Auch, ich weiß, es ist ein bisschen Klischee, aber so dieses auch aus dem Fehler, im Fehler lohnt sich immer, weil man immer etwas lernt, was vielleicht noch einen anderen Fehler aufgedeckt hat oder eine Schwachstelle aufgedeckt hat. Insofern, wir haben gerade so einen Fall mit einem Kunden, der sehr, sehr mutig war und wir etwas zum allerersten Mal umgesetzt haben. Und natürlich geht das nicht von Fall 1 irgendwie alles nahtlos durch. Die Dinge, die wir da rausgezogen haben, wo man auch merkt, so guck mal, da und da und da sind gerade noch Schwachstellen, die werden sonst gar nicht so in der Schärfe auch aufgetaucht. Ja. So. Und das, da kann man jetzt sofort ran und sagen, ach, guck mal, das und das haben wir gelernt. Übrigens nicht nur für diesen Case, sondern auch für alle weiteren. Da müssen wir ran. Finde ich super wertvoll.
Habt ihr auch so eine Fehlerkultur innerhalb der Agentur, dass ihr da gnadenlos die Dinge aufdeckt und darüber redet, das und das haben wir nicht gut gemacht, das können wir besser machen?
Ja, in Teilen natürlich. Das hat natürlich auch immer so dazu mit zu tun, was für Persönlichkeiten hat man. Und ein Team ist ja immer nur dann auch stark, wenn es divers ist und gemischt ist und braucht so alle Formen und Farben. Wir im Moment haben unfassbar viel zu tun, weswegen dann solche Dinge leider hinten runterfallen. Wir haben das mal eine Phase sehr, sehr fokussiert auch gemacht und das waren super wertvolle Runden. Das ist, und da gehen wir jetzt auch witzigerweise gerade auch wieder hin zurück, dass man überhaupt mal einen Raum schafft, auch darüber zu sprechen, was haben wir gelernt, was hat gut funktioniert, was nicht. Und sind auch gerade dabei, tatsächlich jetzt, wo alle auch wieder zurück ins Büro kommen, auf der Kulturebene, dafür auch einen Raum zu schaffen, dass das okay ist und dass man auch da auch zumindest mal gehört wird.
Ja, manchmal muss man einfach mal stehen bleiben, sich neu orientieren und dann weitergehen, bevor man einfach sagt, Gott, wir laufen einfach mal.
Weiter, ne, es wird schon gut gehen.
Genau. Ne? wenn du träumen dürftest, was würdest du gerne mal, für welche Firma würdest du gerne mal so ein Pop-up machen, wo du sagst, so, also da hätte ich mal richtig Bock drauf, den mal mit denen was zu machen.
Also es ist keine spezielle Marke und auch keine spezielle Branche. Das ist uns eigentlich auch relativ egal, auch mir persönlich egal. Ich finde, es ist immer spannend, welche Herausforderungen man lösen, das ist das Erste. Ich glaube, es wäre eher so eine Persönlichkeitsfrage, einfach ein Unternehmen oder auch einen Verantwortlichen am Tisch zu haben, der auf dieses Format Bock hat und der seine Marke klar hat und einfach Lust hat, dieser Marke mal wirklich kreativ, spielerisch einen Raum zu geben. Mhm. Und mit so einer visionären Kraft einfach dann so gemeinsam an die Entwicklung zu gehen. Und am liebsten eben einen Ansprechpartner zu haben, der auch Entscheider ist, der das Potenzial erkennt und der dann auch dafür sorgt, dass die Dinge mit nicht vielen Abstimmungsschleifen einfach gemacht werden. So, und dann gucken, was hat es denn. Sowas würde ich mir wünschen. Ja. Ja, das wäre ein cooler Case, das ahne ich schon. Sehr dynamisch und sehr cool werden würde.
Ja, meistens ist ja so, dass in den Firmen, weil heute alles verzahnt ist, entscheidet nicht mehr einer, sondern das sind eigentlich fast demokratische Prozesse und man kriegt sowieso nicht mehr alle auf eine Seite, aber es wollen alle mitsprechen und am besten und alle wollen abgeholt werden. Ja. Das verlangsamt das ein bisschen, aber wenn man das nicht macht, dann kann es eben auch sein, dass eine Abteilung am Ende auf dem Bremsklotz sitzt. Ne?
Aber es ist so witzig, weil bei dem Bereich Pop-Up, da ist noch so viel First-Mover-Potenzial drin. Ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch sagt, so eine blöde Worthülse, ne? Aber wenn man das jetzt mal wirklich so richtig aufbohrt und auch mit den Möglichkeiten, die da drin stecken, also auch gerade in der Verschränkung zum Virtuellen. Oder ich habe zum Beispiel jetzt neulich zwei Sachen gelesen, fand ich auch super inspirierend, dass es Firmen gibt, die, oder Produkte, muss man eher sagen, gibt, die bestimmten Kundenkreisen 24 Stunden Zugang zu den Läden bieten. Also zum Beispiel Werkzeughersteller macht das.
Hier in Bahnfeld.
Und auch zum Beispiel gibt es eine Weinbar in Hamburg, wo das gemacht wird. Sowas als Pop-up umzusetzen, was für ein cooles Ding. Mhm. Was für ein News wird auch für die Presse. Es gibt jetzt in 24 Stunden, keine Ahnung, Lego-Shop. Ja. Und da kann man sich registrieren und kann sich einen Slot buchen und kann sich nachts mit seinen Freunden zum Lego-Spielen treffen. Und so, es wäre mehr. So.
Ja, ja.
Was man daraus machen kann und was für coole Sachen daraus entstehen auch. Ne? In der Verlängerung auch vor allen Dingen. Das würde ich mir so wünschen, dass man das Potenzial erkennt.
Ja, schön. Die Pop-up-Shops sind ja eine Möglichkeit sozusagen, vielleicht leerstehende Flächen zu nutzen. Mhm. Würdest du dir wünschen, dass die Stadt, das geht natürlich nicht, ich tue jetzt mal so, als ob die Mönckebergstraße einen Eigentümer hätte, aber in einem Shoppingcenter hat man ja eine Situation, dass so ein Shoppingcenter...
Nicht so wie bei Amazon leider.
Ja.
Im echten Leben.
Ja, dass die sagen, wir haben hier zwei, drei Flächen, die wir nicht fest vermieten, sondern die stellen wir denen zur Verfügung, die mit innovativen Konzepten einfach sich mal ausprobieren wollen oder ein Pop-up machen und oder ein Produkt ausprobieren wollen für ein halbes Jahr. Würdest du dir wünschen, dass die sowas bereitstellen oder glaubst du, dass das auch dem sozusagen für eine Stadt gut ist, wenn es Pop-up-Flächen gibt, oder sieht das komisch aus, wenn das immer an, aus, Licht an, Licht aus, Neujahr da drin?
Also, ich glaube, das kommt, also wenn du mich fragst, ich bin aber jetzt auch nicht so der sehr konservierende Typ, so, ich finde das toll. Und es hat natürlich auch noch so eine andere Komponente, die man nicht außer Acht lassen darf, gerade wenn es jetzt die hochfrequierten Innenstandlagen sind. Und nehmen wir mal an, in der Mönckebergstraße gäbe es irgendwie so eine Instanz, die sagt, hier, die und die Flächen werden jetzt frei. Das belebt natürlich die Innenstadt auch. Das Konzept muss entsprechend aber natürlich auch stimmen. Wenn es nur das reine, ich mache auf, baller die Produkte rein und bloß schnell verkaufen, dann nicht. Mhm. Wenn es aber ein aus einem Erlebnis herauskommt, dann macht es das angenehm und auch attraktiver. Und vor allen Dingen darf man nicht vergessen, dass auch die Vermarktungspakete oder dieses Kommunikationskonzept, was gefahren wird, sei es jetzt über PR oder Owned Media etc., natürlich auch eine Bekanntheit und auch eine
Frequenz bringt.
So. Und auch natürlich, wenn man das öfter macht, da weiß man schon, da ist immer so diese coole Ecke, da passiert was. Also so würde ich es jetzt eher interpretieren. Und die Innenstädte haben ja den Need. Und vor allen Dingen auch, finde ich, ganz spannenden Trend, auch aus der Stadtplanung heraus, dieses Prinzip der 15-Minuten-Quartiere. Ne? Also dass es immer mehr Städte jetzt so am Reißbrett entstehen, wo Schule, Kindergarten, Wohnort, Arbeitsplatz, alles Arzt, ist. Alles in 15 Minuten ist. Mhm. Ich glaube, dass wir da hinkommen. Haben wir auch vorhin hier gesprochen, so wie hier in der Gasstraße, ist nämlich auch so ein bisschen so. Und das ist super lebendig und schön. Das ist
eine eigene Stadt hier,
eine eigene Stadt,
ja.
Genau. So, und wenn ich jetzt mir aber wenn ich mir jetzt vorstelle, die Innenstadt und so wie es früher war, ich fahre zum Shoppen in die Stadt und ich kriege irgendwie noch, ne, vielleicht noch mein Geld irgendwie mit, was ich ausgeben darf. Weiß ich noch, als ich Teenager war, das war das Highlight, hat man irgendwie, keine Ahnung, 200 Mark bekommen und durfte dann shoppen gehen. das ist natürlich weg. Ne? Weil im Zweifel bestelle ich mir die Sachen dann auch online.
Ja.
Wenn ich jetzt aber weiß, da ist eine coole Fläche, da ist vielleicht ein Workshop oder ich kann da vielleicht morgens hin, es wird mit mir eine Runde meditiert oder Yoga gemacht oder ich kann Brot backen lernen oder so etwas, dann hat es auf einmal eine ganz andere Ebene.
Ja.
Ich glaube schon, dass es sowas braucht, weil natürlich sollen unsere Innenstädte nicht aussterben, die sollen bitte erhalten bleiben und auch ein Erlebnisort sein.
Ja, so. Genau. Ja, also hier ne, die Botschaft, liebe Centerbetreiber, ihr habt es hoffentlich gehört, man kann in den Centern auch nicht nur System- und Kettengeschäfte reinbringen, sondern auch noch mehr Erlebnis als bisher. Muss man auch.
Muss man. Ne? Man sitzt ja auch gerade in diesem großen Shopping-Dings, was in der Hafen City gerade erlebt. Ich vergesse den Namen immer.
Ja,
leider. Da wird es ja auch genauso gemacht. Ne? Da kommen Kinos rein, da kommt, glaube ich, ein kleines Legoland rein, da kommen
Kaufhaus rein.
Also und so das.
Pop-ups könnte man ja auch in diesen großen Warenhäusern cool machen. Ne?
Ja.
Einfach eine Fläche da bereitstellen und dann sagen so, da kommen wir mal rein und machen mal, ne? Weil die haben ja eine relativ breit aufgestellte Zielgruppe. Ja.
Dann wäre es natürlich cool, wenn man auch ein Stück vom Schaufenster noch abbekommen könnte, damit man auch ein bisschen die Außenwahrnehmung hat. Aber das kann man ja alles, das geht ja alles nur darum letztendlich, wie man die Pakete schnürt.
Mm, genau.
Ja. Und die Konzepte müssen stimmen. Also das ist eben das, damit steht und fällt es. Ne?
Mm.
Das ist eben das, wo man eben auch das bisschen in die Kreation, in die Konzeption stecken muss.
Ja, gut. Das war jetzt mal so ein schneller Ritt durch die Pop-Up-Geschichte und der Möglichkeiten. Ich glaube auch sehr stark daran. Ich finde, das belebt Handelsplätze, ne? Für die Menschen, die man hat ja das Gefühl, wenn man jetzt so unterwegs ist, es gibt immer mehr Cafés, da sitzen die Leute, es wird immer weniger sozusagen fest gearbeitet. Der Freizeitfaktor spielt eine große Rolle, aber was kann man immer machen? Man kann ja auch nicht immer in Urlaub fahren.
Ja.
Und ich glaube, dann wird auch so ein Pop-Up-Store auch als Entertainment gesehen.
Ich habe noch zwei coole Zahlen, die habe ich nämlich gestern nochmal, sind mir in die Hände gefallen. 2019 wurden 11% des freien Konsumbudgets für Erlebnisse ausgegeben. Das sind 188 Milliarden Euro. Und jeder Mensch hat pro Jahr 2500 Freizeitminuten zu füllen. So, und alleine sich da anzugucken, wie kann ich, also auch aus dieser Denke mal zu kommen, wie fülle ich die Freizeit von jemandem? Und natürlich gehört Einkaufen, das Erlebnis auch dazu.
Ja.
Aber eben auch ein bisschen on top. Und vielleicht noch eine Sache, das fällt mir auch gerade ein. Ich habe mal lange in München gelebt und da gab es bei uns ums Eck so einen ganz alten Tante-Emma-Laden. Ich glaube schon, weiß nicht, hunderte von Jahren, so sah der auch aus. Und was die für ein Konzept gefahren haben, und das war natürlich kein Pop-up, aber im Sinne von Erlebnis. Man kam da rein, man wurde persönlich begrüßt. Wie geht's Ihnen heute? Mensch, wir haben das und das im Angebot. Wollen Sie mal probieren? Wir liefern übrigens auch nach Hause. Diese Fokussierung auf den Menschen geht halt auch total flöten. Und auch sowas könnte man eben mit einer Pop-up-Experience auch toll coachen. Ne? Auch mal das Personal mitnehmen und sagen, hey, hier gibt es ums Eck diesen coolen Baumarkt. Wenn man da reinkommt, man wird persönlich begrüßt. Wie kann ich dir helfen? Ach du, ich brauche so ein Nupsi. Was für ein Nupsi brauchst du denn? So, komm, wir gucken mal im Regal.
Ja. Ah,
mega, natürlich kaufe ich da. Natürlich ist die Schraube ein bisschen teurer, aber ich gehe da gerne hin.
Ja, so. Klar, logisch. Ja, ja, wenn meine Wünsche und Vorstellungen irgendwo erfüllt werden, dann ist das ja die erste Anlaufstelle, wo ich wieder hingehe. Ja. Das ist Licht im Menschen so. Ja. Ne? Also ich gehe nicht dahin, wo ich unzufrieden war.
Exakt.
Das mache ich vielleicht als Letztes. Sage ich, okay, da war es schon mal, war nicht gut, aber alles andere hat heute mal nicht funktioniert.
Ja, dann bestelle ich online, weil dann bin ich gleich so ein Bestellst online.
Genau.
Ja,
Christiane, vielen Dank für deine Zeit. Und dann wünsche ich euch möglichst viele gute Geschäfte mit Pop-Up-Partnern. Ich hoffe, das haben einige gehört, dass sie sagen, Mensch, das überzeugt mich jetzt, das müssen wir auch mal machen.
Ja, gerne.
Und dann freue ich mich mal selber ein, in Live und in Farbe zu erleben.
Ja, wir laden dich ein, auf jeden Fall. Es hat Spaß gemacht. Es ist auch schön, mal so einen Raum zu haben, auch über sowas zu philosophieren. Also auch das finde ich, dafür müsste man sich einmal mehr Zeit nehmen, weil man kriegt in jedem Gespräch einen Impuls, eine Idee.
Ja.
Das ist so wertvoll. Das ist mal weg aus diesem Performance und Meeting und jetzt schnell, schnell, sondern einfach mal über sowas mal eine Stunde philosophieren. Das ist schön.
Ja.
Gerne wieder.
Ja, sehr schön. Vielen Dank.